Ich glaube mittlerweile daran, dass diese Dinge auch in Erfüllung gehen können, wenn man dran glaubt. Hat natürlich was mit Achtsamkeit zu tun. Ein Thema, mit dem ich mich seit ein paar Wochen beschäftige.
Seit ein paar Wochen erst? Mhm. Ist echt neu
ja,
für dich?
Gut, das, müssen wir gleich nochmal. Das war für mich natürlich totaler Humbug und hör auf Yogi-Tee und ne? Also ich bin ja, eine meiner absoluten Schwächen ist, ich bin unglaublich voreingenommen.
Oha. Hey und herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis. Das machst du gerne? Was kannst du gut? Was findest du cool? Mit diesen 3 Fragen, die er in seiner Erstklässlerschrift auf einen Zettel geschrieben hatte, stand mein damals 6-jähriger Sohn Elvis eines Morgens in meinem Arbeitszimmer und ahnte in diesem Augenblick vermutlich nicht, dass er mich mit diesen Fragen nicht nur ziemlich aufs Glatteis geführt, sondern mir vor allem einen Kompass geschenkt hatte, der mich seitdem täglich durch Sinnsuche, Wandel und Selbsterkenntnis begleitet. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? In einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz im Leben bereits gefunden oder sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben. Meinen heutigen Gast für die ersten Podcast-Folgen zu fragen, finde ich nach wie vor ganz schön mutig von mir. Denn Schlagfertigkeit und Schnelligkeit in den Worten haben mir schon immer gehörigen Respekt eingeflößt und mich selber immer eher still werden lassen. Aber nun, raus aus den alten Routinen. Denn mich fasziniert sein eigenständiger Humor, sein scharfer Blick auf die Dinge und ich liebe seine Insta-Stories, die ihr euch unbedingt anschauen müsst. Er ist einer der Macher und Ideengeber des sehr erfolgreichen Podcasts Fiete Gastro, erschreckend fleißig und eine ehrliche Haut. Wir sprechen über seinen Kumpel Tim, die Sebastian-Merget-Show, Achtsamkeit, Selbstzweifel und den Moment, als klar wurde, dass er sich beruflich nochmal neu erfinden würde. Ich danke dir für dieses offene Gespräch und dass du mir und Elvis deine Zeit schenkst. Hallo Sebastian.
Hallo lieber Jan. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, weil du hast, ich dachte, ich komme nur für eine Folge, aber du hast gesagt, dass du mich für die ersten Folgen eingeladen hast. Machen wir mehrere Folgen mit mir?
Ich wollte das also, unterzeugen.
Selbstverliebt wie ich bin, mache ich auch alle Folgen, die es jemals geben wird als dein Gast. Also erstmal vielen lieben Dank für diese sehr nette Anmoderation. Aber vielen Dank an dich, dass du mich überhaupt gefragt hast, weil das ist ja das Kompliment unserer heutigen Zeit, wenn man in einen Podcast eingeladen wird, weil dann gibt es mindestens einen Menschen, der sich für dich interessiert und da habe ich mich tierisch gefreut. Und ich habe das damals schon sehr genossen, dich kennenlernen zu dürfen. Das meine ich ernst.
Sehr
und
schön.
Aus dem Grund war das Qualitätssiegel bei Jan war nach wie vor drauf, dachte ich, bin ich dabei.
Ach, wie schön. Es ist in der Tat so, dass ich natürlich auch deine Podcast-Aktivitäten verfolge. Und es ist lustig, weil ich natürlich ganz viel auch so mir analytisch überlegt habe, wie macht man das. Und ich starte eigentlich, du hast es fast vorweggenommen, ich starte eigentlich jetzt immer mit der Frage, die man auch gerne mal an der Supermarktkasse sich gegenseitig stellt. Hilf mir mal eben, woher kennen wir uns?
Tja, sehr witzig. Wie soll denn das aktuell bei Corona gehen, jemand an der Supermarktkasse zu fragen? Erstens mal 1,5 Meter weit weg, dann trägt er oder sie noch eine Maske. Sag mal, woher kennen wir uns denn? Dann nimmt sie die Maske runter. Ich so, oh nee, sorry, ich glaube, ich habe dich verwechselt.
Ist dir passiert in den letzten Tagen? Mir ist es dauernd passiert.
Was?
Also es ist mir dahingehend passiert, dass ich Leute nicht erkannt habe.
Ja, es geht
und die dann
nicht.
Die Maske runtergenommen haben und gesagt, oh, ich wollte nicht unhöflich sein, aber ich habe es wirklich nicht.
Ja. Ist wirklich, ich glaube immer noch, es ist ein riesengroßer Marketing-Gag von ProSieben für The Masked Singer. Das ist meine persönliche Meinung, aber sonst ist es mir nicht passiert, nein. Aber deine Frage war, woher wir uns kennen.
Ja.
Wir haben uns kennengelernt auf einer, eine Mini-Tour war es ja nicht, sondern es war so ein Showcase von Sascha, dem Sänger.
Richtig.
Sascha. Da habe ich war quasi der Haus- und Hof-Moderator und du warst der Haus- und Hof-Gitarrist.
Richtig.
Und du warst der attraktivste Teil auf der Bühne von uns dreien.
Und, hör aber auf.
Und so haben wir uns kennengelernt. Das weiß ich noch.
Es war wirklich eine kleine Tour. Wir sind durch die Gegend gereist, mit Zug und Flug, darf man ja heute sagen.
Ja.
Ist ja schon lange her.
Ja.
Sind wir durch die Republik gereist, nämlich wirklich sternförmig, und haben beigewohnt, jeder auf seine Art, wie Sascha damals seine deutschsprachigen Songs zum ersten Mal so der, kann man sagen, medialen Öffentlichkeit vorstellte. Warte mal ganz kurz, das ist überhaupt kein Problem.
Es tut mir voll leid. Ich hab dir gesagt, ich bleib so sitzen und fühle mich wohl und jetzt spaste ich hier so ab. Vielleicht schaffe ich es auch selber. Ja, guck mal, ich schaff's. Du kannst sitzen bleiben. Perfekt.
Ist nicht, dass ich das nicht zutraue. Ich wollte nur helfen.
Es war die Schlüsselkind-Tour sozusagen, die Schlüsselkind-Vortour zum ersten deutschsprachigen Album von Sascha. Und da haben wir uns kennengelernt. Und es war aber auch, muss man sagen, alles in allem eine sehr lustige Woche, die wir da hatten. Ne?
Ja, absolut.
Wirklich, hat Bock gemacht.
Es war halt so, dass ich dich vorher gar nicht kannte. Du mir natürlich anmoderiert wurdest von Sascha und Julia. Das war sehr nett und ich wusste, oh, das wird ein sehr familiäres Ereignis diese Tage. Aber wir haben uns vor allen Dingen, wir haben uns an Flughäfen und in Taxen und in ICEs haben wir nebeneinander gesessen und ich habe dich einfach wahnsinnig gerne dabei beobachtet, wie du damals schon, und wir sprechen von vor 2 Jahren, auf eine Art Insta-Stories gemacht hast, die ich in der Entstehung noch nie so beobachten durfte. Mhm. Weil ich kenne niemanden, der das mit so einer Freude macht. Und damals schon, und du hast mir gezeigt, wie man das macht, und guck mal hier, und dann machst du da noch den Sticker drauf und das. Und ich habe gedacht, okay, ich kenne genug Leute, die sagen immer, ach, muss ich noch eine Story machen? Und jetzt muss ich das noch machen. Und jetzt habe ich das, ja, habe ich versprochen und so. Und ich kenne mich selber, ich bin auch so. Und bei dir hatte das eine etwas Intuitives und etwas sehr Freudiges, wo ich dachte, ja, wenn man das macht, dann so. Leute, verfolgt das auf Instagram, wenn ihr das noch nicht tut. Es ist einfach sehr unterhaltsam zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Da muss ich dir recht geben, es ist wirklich sehr unterhaltsam, was ich auf Instagram mache. Aber du hast vollkommen recht, also dieser, warte mal, der Mikrofonständer, irgendwie verselbstständigt er sich, ne?
Ja, pass auf, ich mach das.
Also mein zweites Steckenpferd sind ja Flachwitze. Ich glaube, du musst diesem Mikrofonständer mal Viagra geben, damit er auch steht. Und ich gebe dir vollkommen recht mit dem, was du sagst. Also A, sind meine Insta-Stories natürlich tierisch lustig. Aber ich habe ganz früh mir gesagt, wenn ich daran Spaß behalten möchte, dann muss ich das einfach auch gnadenlos durchziehen. Und dann gehört übrigens auch dazu, dass du das egal wann und wo machst und es dir nicht unangenehm ist, wenn da irgendjemand neben dir sitzt oder gegenüber ist. Also es geht jetzt hier nicht darum, jemanden ungefragt mit in die Story zu nehmen, sondern an der eben angesprochenen Supermarktkasse zu stehen und dann halt selber ins Mikro zu sprechen und in die Kamera zu gucken und sich einen Scheiß darum zu scheren, was wohl der da hinten gerade über den selbstverliebten Gockel Sebastian Merge denkt. Es ist halt einfach so, dann kommt das natürlich auch von Berufswegen daher, dass ich mich viel im Bewegtbild oder auf Bühnen bewege als Moderator, was ich ja hauptberuflich bin. Und es ist ja nichts anderes als eine riesen Wunderkiste, sich selbst auszuprobieren und auch kreativ zu sein. Ne? Das kommt ja dazu.
Total. Es war halt damals so, dass ich, wir waren auf dieser Tour und wir spielten abends vor Medienvertretern und Plattenfirmenleuten. Mhm. Das heißt, es ging, wie soll ich sagen, überhaupt jemanden zu haben, der, wie du es sehr gut vorbereitet und auch auf deine sehr eigene Art es anzumoderieren, fand ich in dem Moment auch mutig. Weil es so war, dass ich dachte, oh Mann ey, das sind jetzt Medienvertreter, es gibt Weißwein und es ist einfach immer, hören die Leute, seid doch mal kurz ruhig, lass doch bitte mal einmal. Und jetzt geht's doch los. Und wir wissen alle, dass dass diese Form des Respekt und der Höflichkeit nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und das kann man dann so und so machen. Man kann es halt als Job machen oder man kann halt einfach genau diese Art, diesen Humor, diese eigene Tonalität kann man einfach von vorne bis hinten stringent durchziehen. Und das machst du für mich. Das machst du in deinen Stories und das hast du damals gemacht. Und das hat mich sehr, hast mich sehr fasziniert. Und für mich war das ein Berufsbild, wo ich dachte, ja, das sind genau die neuen Medien, die er hier gerade aber mal sehr, sehr authentisch bespielt.
Ja, und man darf ja, also das heißt, man darf nicht vergessen, man ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt. Ich werde jetzt in diesem Sommer, den du gerade angesprochen hast, werde ich 41. Das heißt, ich bin mit Sicherheit nicht mehr der jüngste Mensch, der auf Social Media unterwegs ist, aber auch nicht der älteste. Siehe Dieter Bohlen oder, wie heißt er, der Gladiator. aber ich habe dann tatsächlich für mich etwas gefunden, wo ich sage, das ist etwas, wo ich sehr authentisch sein kann. Ich habe nämlich das, was ich vorher gemacht habe, war auf eine gewisse Art und Weise gar nicht so weit weg, aber auf einer anderen Ebene komplett weit weg. Ich war Werbetexter 14 Jahre lang und auch da habe ich ja im Prinzip nichts anderes getan, als den Leuten etwas zu verkaufen. Dinge in einer gewissen Art und Weise schön zu reden. Und zwar nicht im Sinne von Schönreden, ist eigentlich scheiße, aber es ist gut, sondern ich habe versucht, die Dinge schön zu reden. Und da habe ich schon festgestellt, dass das eine Stärke von mir ist, dass ich sprichwörtlich verkaufen kann, dass mir das auch Spaß macht. Was mir aber überhaupt keinen Spaß gemacht hat, waren die Arbeitszeiten, waren das Arbeitsklima, war der Leistungsdruck. Und ich hatte dort nie das Bedürfnis, der Beste zu sein. Und das hat mich stutzig gemacht. Aber leider Gottes hat es mich 14 lange Jahre lang stutzig gemacht, warum ich dort eigentlich nie der Beste sein wollte, warum ich dort nie richtig weiterkommen wollte, warum ich mich vor Gehaltsgesprächen und Mitarbeitergesprächen gedrückt habe und nie auf eine Beförderung gepocht habe. Und ganz anders ist es bei dem, was ich seit jetzt, glaube ich, knapp 6 Jahre mache, wo ich noch übrigens lange nicht bin, wo ich hin möchte, wo ich relativ schnell für mich empfunden habe, dass hier das Ziel wirklich der Weg ist. Und da versuche ich nach wie vor mit 7 Meilenstiefeln mal etwas geschickter und mal etwas ungeschickter meine Ziele zu erreichen. Aber es macht halt Spaß und das ist das, was wovon die Leute früher immer sprachen und ich dachte, Gott, wann passiert sowas? Ich mache etwas, was keine Arbeit ist, sondern was Spaß macht.
Du sagst gerade so, du hattest nicht den Drang, der Beste zu sein. Finde ich, danke für das offene Wort so, weil ich meine, das darum würde sich jeder andere so ein bisschen drum herum drücken und sagen, ja, nein, du musst dich auch nicht, muss auch nicht der Beste sein. Du sagst halt, würdest du heute sagen, also jetzt gerade irgendwie mit eurem sehr erfolgreichen Podcast Fiete Gastro, kommen wir gleich sicher auch noch drauf, der nun wirklich echt sehr eingeschlagen ist und in sich durchsetzt durch eine Masse an Podcasts, was finde ich sehr bemerkenswert ist. Ist das zum Beispiel da so der Anreiz, als du gesagt hast, komm, wir machen den Podcast, Tim, komm, let's do it und wir werden die Besten?
Also, ich gehe das auf eine andere Art und Weise, beantworte ich diese Frage und hätten wir den Podcast gestern aufgenommen, hätte ich sie jetzt sofort so beantwortet, wie du gefragt hast. Ich habe aber vorhin einen Podcast gehört. Da hat ein sehr, sehr erfolgreicher und sehr cleverer, kreativer Geschäftsmann gesagt, hat er sich die Frage gestellt oder hat die Frage gestellt, möchtest du der Beste im schlechtesten Team sein oder möchtest du der Schlechteste im besten Team sein? Oh. Und seine Antwort darauf war, dass er schon immer in seiner Karriere und in dem Metier, in dem er heute arbeitet, ist auch kein Geheimnis, das war Jean-Rémy von Matt, der das gesagt hat, sein Bestreben war schon immer, der Schlechteste im besten Team zu sein. Und auch da bin ich immer noch drüber gestolpert. Und dann hat er es noch ein bisschen aufgedröselt, als hätte ich ihn quasi imaginär gefragt, kannst du es bitte für die ganz Blöden noch weiter aufdröseln? Und da sagte er, ich säße schon immer lieber auf der Auswechselbank beim FC Bayern München, weil ich jeden Tag was lerne und ich jeden Tag besser werde und ich jeden Tag den Ansporn habe, ich möchte so werden wie der in diesem Team, als wenn ich der Leader, der Beste beim HSV wäre, wo ich einfach nichts mehr lerne und wo ich müde werde und wo ich überdrüssig werde. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, das ist genau das eigentlich, ohne dass ich es gewusst hätte, es so auszudrücken, wie ich es sehe für die Art und Weise, wie ich arbeite, was ich arbeite und was meine Ziele sind. Und ich finde, das ist nämlich dann auch eigentlich recht geschickt ausgedrückt. Es ist nämlich nicht arrogant, es ist auch nicht überheblich, aber es ist unglaublich mutig und ich finde, es ist auch sehr, sehr offen.
Total. Es ist, eigentlich kommt der unseren 3 Fragen von Elvis. Ich will jetzt nicht künstlich dahin leiten, aber es ist in dem Fall wirklich in der Tat so. Das machst du gerne, was kannst du gut, was findest du cool? Als er mich das so gefragt hat, habe ich etwas gemacht, was ich gut konnte. Es war in irgendeiner Produktion, aber ich konnte auch die Frage, machst du das denn gerne, was du da gerade gut kannst, konnte ich auch ganz klar beantworten mit eigentlich nicht. So. Aber es wäre ja fahrlässig, es nicht zu tun. Ich kann es ja gut, es sichert mir meinen Lebensunterhalt und vielleicht auch Anerkennung. Es ist der einfachere Weg, aber macht es mir wirklich die Freude und ist es noch das, warum ich damals gesagt habe, so echt, das muss mit der Musik in meinem Fall unbedingt klappen, weil das geht nicht. Ich habe Angst davor, irgendwann einen anderen Job zu machen. Und wenn ich einen Ferienjob gemacht habe, da war das so, dann ist mir vom LKW irgendwie die Palette mit 1000 Flaschen runtergefallen, weil ich Angst hatte, was falsch zu machen in einem Angestelltenverhältnis beispielsweise. So, und daraus erwuchs dann dieses, ich will selbstständig sein, ich will für mich selber verantwortlich sein, womit natürlich mit Musik, das machte ich halt damals. Trotzdem kommt man an den Punkt, denkt so, okay, das wie du eben, du warst sehr erfolgreicher Werbetexter, hätte man ja auch so weitermachen können, hätte man ja auch, vielleicht von außen kam da auch sowas wie, ey Mensch, das hast du dir aufgebaut, du warst immer klar, echt am Start, du hast die Preise abgesahnt, ich glaube, ihr wart sehr erfolgreich, ne?
Ja, wir waren sehr erfolgreich, aber da die Betonung ist wirklich wir. Ich hatte meine längste, schönste und mitunter auch erfolgreichste Zeit bei Camper Trautmann, heute Think. Da waren wir aber auch ein Team und in diesem Team war ich auf alle Fälle der falscheste 50er. Ich kam mir immer und das
musst du erklären.
Ja, das war eigentlich war das etwas, was mich immer begleitet hat, Tag für Tag, was mich auch wirklich fertig gemacht hat. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwann werde ich erwischt. Irgendwann merkt jemand, dass ich mich hier einfach nur durchschlawiner.
Ist das so?
Ich wusste, dass ich mein Part habe.
Ja.
Übrigens auch etwas, was ich dann irgendwann gelernt habe, zuzugeben, welche Dinge ich besonders gut kann. Und ich gebe aber auch zu, welche Dinge ich nicht gut kann. Mhm. Und ich mache übrigens auch die Dinge, die ich nicht gut kann. Wenn die jemand anders im Raum besser kann, dann sage ich auch, mach das. Und wenn derjenige denkt, ich bin nur faul, dann soll er das meinetwegen denken. Ich mache das.
Das Beste, was du machen kannst, ja.
Und ich wusste, ich bin witzig. Ich wusste, ich bin zuverlässig, pünktlich. Ich wusste, dass ich ein ganz gutes Sozialverhalten auf der einen habe, aber auch ein kleiner Assi auf der anderen. Aber ich war in unserem Team auf alle Fälle so die gute Fee. Ne? Mhm. Also da konnte man sich immer drauf verlassen. Und ich war auch ein guter, oder ich bin auch immer noch ein guter Texter.
Ja.
Was ich aber nie konnte und auch wirklich nie wollte, ist diese Extrameile laufen. Über den Tellerrand hinaus gucken. Dafür zu sorgen, dass sehr Gutes noch besser wird.
Mhm.
Und das war in der Werbebranche damals definitiv und immer mit Mehrarbeit und Wochenendarbeit verbunden.
Okay. Ja.
Das bedeutet, ich bin eigentlich Zeit meiner Werberkarriere, bin ich eigentlich montags schon mit einem Grummeln im Bauch hin, weil ich Angst hatte, dass am Samstag gearbeitet werden muss.
Ah.
Und dass diese Abstimmungen, die man um 17 Uhr hatte, nicht ist mit wir sehen uns morgen um 16 Uhr, sondern wir sehen uns morgen um 10. Und du also entscheiden musstest, gehe ich jetzt nach Hause oder arbeite ich weiter?
Mhm.
Und ich habe dann immer kreative Ausreden erfunden, warum ich nicht bleiben kann und warum ich nach Hause müsste oder warum dies, warum jenes. Und ich hatte immer unheimliche Angst, erwischt zu werden. Und irgendwann war es auch so. Irgendwann bin ich erwischt worden und dann hat mich auch jemand zur Seite genommen und hat mir gesagt, ich würde das nicht mitkriegen. Und das war, ich bin ihm heute sehr, sehr dankbar dafür, dass er das getan hat.
Okay. War das, ich glaube, eine Initialzündung zu sagen,
total.
Ich werde, ja, aber genau, aber zu sagen, ich werde Moderator,
ja.
So, das ist mein Ding, das war, glaube ich, das war eine Awardshow,
ja.
Katrin Bauerfeind auf,
genau,
der,
ja,
auf der Bühne.
Genau so.
Ich habe ein bisschen recherchiert.
Ja, genau so war es.
Und die Bedingungslosigkeit, mit der du gesagt hast, okay, hast du dann eigentlich, das weiß ich jetzt gar nicht genau, das habe ich in dem Podcast, müsste ich nochmal nachhören, aber ich habe dich ja heute hier, das ist das Schöne. Hast du dann relativ abrupt gesagt, ja, okay?
Nee, gar nicht. Auf dieser besagten Awardshow waren wir mit diesem sehr erfolgreichen Team und waren sozusagen das Highlight des Abends, haben alles abgesahnt, was man absahnen konnte. Und ich hatte eigentlich nur Augen für die Moderatorin. Nicht, weil sie wirklich so toll aussah, aber im wahrsten Sinne des Wortes zwei Nummern zu groß für mich war, sondern weil ich einfach dachte, wow, was die da macht, das macht Spaß.
Mhm.
Und die kam nach dieser Show auf der Aftershow zu mir und fragte mich, warum ich da oben während der Preisübergabe stand, als hätte ich eine Kackwurst im Mund. Und erstmal hat mir das irgendwie imponiert, warum auch immer. Und dann sagte ich zu ihr, du, weil ich die ganze Zeit darüber nachdachte, dass ich das, was du tust, viel lieber machen würde. Und sie guckte mich an und sagte, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen einfach an, aber dann solltest du das tun. Mhm. Und dann hat sie mich mit ihrem Management verbunden und der hat mir relativ schnell klar gemacht, dass er keine Verwendung für mich hat, weil er mit Elton und Katrin Bauerfeind und noch so zwei, drei Moderatoren mehr als ausgelastet ist, aber dass ich blöd wäre, wenn ich das nicht versuche, weil er hätte das Gefühl, da was zu sehen.
Darf ich fragen, wie hast du dich denn da beworben? Weil ich meine, du hattest jetzt ja wahrscheinlich nicht 15 YouTube-Videos von dir,
wo du moderierst. Gar nicht, ich hatte null. Ich hatte keins. Ich habe ein Showreel gedreht. Und mit einem damals befreundeten Kameramann aus der Werbezeit, glaube ich, und habe ein Selbstinterview gemacht. Das heißt, ich habe den gefragt, sag mal, ist es irgendwie möglich, dass ich so tue, als würde ich mich interviewen und kann man das zusammenschneiden? Und er sagte, ja klar, das geht. Und das war mein erstes Showreel. Und dann habe ich da VHS-Ausschnitte genommen, als ich in der Mini-Playback schon 1992 war, als Traffi Deutscher. Und also was ich an Bewegtbild von mir hatte, und damals war jetzt auch Social Media noch nicht so.
Ja, okay. Ne?
Das heißt, ich habe richtig, und da habe ich eigentlich schon gemerkt, Jan, es ist das Richtige, weil da habe ich die Extrameile eingelegt.
Ja.
Da habe ich, nachdem er mir völlig happy diesen ersten, zweiten, dritten Schnitt geschickt hat, habe ich gesagt, ja, das ist richtig geil, aber weißt du was, das geht geiler. Und da habe ich gemerkt, ich gehe dem richtig auf den Sack. Der hat jetzt, um in der Metapher zu bleiben, der hatte wahrscheinlich montags die Hoffnung, dass das Wochenende nicht wieder an meinem Showreel gearbeitet werden muss. Und ich habe gesagt, das tut mir schrecklich leid, aber dafür bekommst du ja auch nichts von mir. Ja. Können wir bitte dieses Showreel am Samstag nochmal fein machen? Und das waren dann so die ersten Punkte, wo ich gemerkt habe, jetzt könntest du eventuell etwas tun, was das ist, was du wirklich machen möchtest.
Ja, du hast mir quasi die Frage, die ich dir gerade stellen wollte, damit beantwortet. Das finde ich nämlich genau, ich glaube, das ist genau der Indikator. Die Extrameile da gehen zu wollen, beziehungsweise sich nicht ansatzweise überwinden zu müssen,
ist genau
der Punkt. Und wenn ich dich sehe, also ich meine, ich weiß ja immer nicht, bis vor kurzem postest du ja immer noch Hotelzimmer.
Ja.
Also auch so, dass du hattest zum Teil 400 Hotelzimmer pro Jahr.
Ja.
Wo ich immer dachte, das ist cool, der hat zwei am Tag hier und da, weil ich
auch
so hardest working person. Aber ich meine, du, auch was das dann anging. Ich meine, man kriegt natürlich nicht sofort Wetten, das angeboten, wenn es dann noch geben würde, oder eine eigene Late-Night-Show. Da die Bereitschaft zu haben, zu sagen, okay, zeige ich mich, ich mache mich jetzt echt sichtbar, war auch keine Überwindung für dich, sondern eher auch ein natürlicher Prozess. Ich gehe jetzt raus damit.
War's. Ich muss aber an der Stelle natürlich auch mal ganz klar sagen, ich bin noch lange nicht dort, wo ich will. Ich gehe wahrscheinlich viel zu vielen Menschen massivst auf den Sack. Allen voran Markus, das ist der für mich zuständige, blödes Wort, aber so ist es halt, Manager in dem Management, wo ich unter Vertrag bin, der mir wirklich seit anderthalb Jahren mit Engelszungen versucht, irgendwie klarzumachen, dass das, was ich bisher erreicht habe, ja schon ganz okay ist und manche Dinge einfach Zeit brauchen und C, es einfach schwer ist für vermeintlich unbekannte Menschen oder Moderatoren in Sphären vorzudringen, die entweder gut besetzt sind oder halt, was ich auch verstehen kann, oft der Verlässlichkeit des Kunden oder des Werbetreibenden mit den vermeintlich gleichen Gesichtern besetzt wird. Und um das hier mal zwischen uns beiden klarzustellen, mein Bestreben ist es schon, die große Fernsehshow zu moderieren. Was völlig absurd ist, habe ich mich nämlich neulich mit einem Kollegen, mit Pierre M. Krause, drüber unterhalten. Übrigens ein herausragender Charakter, ein großartiger Moderator.
Wahnsinnstyp.
Den solltest du, der wäre für hier auch toll.
Oh, sehr gerne.
Dem ich das gesagt hatte, und wir haben beide gedacht, das stimmt ja auch, man möchte, also es ist für einen Moderator nach wie vor ist der Lackmustest, eine Fernsehsendung zu haben, was aber so absurd ist, wenn man überlegt, dass keiner mehr Fernsehen guckt.
Ja.
Ich habe jetzt heute gelesen, dass Paulina Roginski eine Karaoke-Show auf Netflix moderiert und ich dachte mir so, bitte nicht schon wieder sie, aber Gott sei Dank ist sie da jetzt oder ist da jetzt wer, weil jetzt fängt es hoffentlich endlich auch an, dass die Moderation und die Shows und die ganzen Geschichten, die wir aus dem Fernsehen kennen, ins Streaming-Business rüberwandern. Aber ich muss auch ganz fest, ganz klar hier sagen, Freunde, guckt euch die digitalen Fernsehzeitungen im Internet an. Das deutsche Fernsehen ist viel besser, als man es glauben mag. Es gibt unglaublich viele, unglaublich tolle Perlen. Ja. Naja, also, und wie gesagt, ich bin noch lange nicht da, wo ich hin möchte und es bin mit Sicherheit auch nicht der beste Moderator, aber ich bin halt bereit zu lernen und ich mache mich dann auch gerne zum Affen. Also ich sag's so wie, ich glaube, es gibt eine ganz nette Anekdote, Daniel Craig erzählte, ob es stimmt, das ist was anderes, dass er fürs James-Bond-Casting gefragt wurde, ob er reiten kann. Und er sagt, natürlich kann ich reiten. Und er hat noch nie auf dem Pferd gesessen. Und er sagt, das Wichtigste war, zu diesem Casting zu gehen. Ja. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich eine Chemie-Sendung moderieren könnte, ob ich mich mit Chemie oder Physik auskenne, was eine Katastrophe bei mir ist, würde ich sagen, ja natürlich, jeder weiß ja wohl, was Phenolphthalein ist. Das ist das einzige Wort, was ich kenne. Und so, aber so musst du es, glaube ich, auch machen.
Ja, total. Aber mal doch mal kurz das. Also darfst wirklich spinnen jetzt.
Ja.
Mal so das perfekte Szenario für die Sebastian Merget Fernsehshow.
Also erst
auf die wir uns alle freuen.
Erstmal moderiere ich das natürlich nackt, das ist klar.
Blöde Frage.
Die perfekte Sebastian Merget Show wäre höchstwahrscheinlich die Sebastian Merget Show.
Genau, aber wie sieht die aus?
Ja, die hat höchstwahrscheinlich was viel mit Menschen zu tun. Mit prominenten Menschen. Ich stehe auf prominente Menschen. Ich hab mir auch abgewöhnt zu sagen, ja Quatsch, ist doch gar nicht so. Ich finde prominente Menschen interessant. Und zwar nicht, wie es mir mein Kompagnon im Podcast immer unterstellt, aus Promi-Geilheit, weil ich...
Echt immer wieder,
ja? Na klar. Er würde jetzt sagen, ja, ich will ja nur provozieren. Ich glaube, er meint es ernst. Nicht aus Geilheit, mich in deren Licht zu sonnen, um dann einen Job abzugraben. Das war mal so, auch das gebe ich zu. Aber ist es schon lange nicht mehr, sondern ich finde es einfach interessant, mit vermeintlich extrovertierten Menschen zu sprechen, die viel introvertierter sind, als es alle anderen glauben. Weil ich bin es übrigens auch. Jetzt nicht hier, jetzt nicht auf der Bühne. Aber mir hat gerade letzte Woche wieder eine sehr gute Freundin, Marie, gesagt, Sebastian, dich mit bei mir zu Hause einzuladen mit Menschen, die du nicht kennst, ist eine Katastrophe. Du kapselst dich ab, du sitzt da, machst den Eindruck, als würdest du alles außer dich scheiße finden und gehst. Ja, sie hat recht, aber die Wahrheit ist, ich traue mich gar nicht, diese Menschen anzusprechen. Es ist mein Ernst. Ich traue mich überhaupt gar nicht, mich da in die Mitte zu setzen und sagen, ey, ich bin. Und das glauben mir natürlich die meisten Leute nicht, aber es ist tatsächlich der Fall, weil ich natürlich auch eine Art von Gefallsucht habe. Und vielleicht kennst du das auch oder hast schon mal davon gehört. Bevor man jemandem vielleicht nicht gefällt, hält man eher die Schnauze.
Ich weiß genau, was du meinst. Aber es ist natürlich interessant, weil wir waren ja eigentlich bei der Sebastian Merget Show. Du sagtest, Prominente faszinieren dich. Das heißt, es fasziniert sich aber nicht ihre Biografie, so nach dem Motto, was haben die alles gemacht? Und du siehst quasi so nochmal, während du mit ihnen irgendwo sitzt, das alles nochmal, den ersten Wimbledon-Sieg, alles so. Sondern es geht ja schon um den Moment. Dich fasziniert die Präsenz von denen. Ja. Ob jetzt Intro oder extrovertiert?
Genau. Und ich glaube, das ist eine meiner Stärken. Ich bin sehr neugierig und wissbegierig. Ich bin nicht der intelligenteste Mensch, aber ich bin sehr belesen. Das heißt, ich würde mich eh per se auf jeden meiner Gäste oder vorbereiten und einlesen, um einfach dieses eine Background-Piece zu haben, was definitiv in irgendeiner Art des Gespräches das wichtigste Teil werden könnte. Aber im Moment... Wir reden jetzt einfach mal im Bild, wo sich mein Gast dazusetzt. Da würde mich wirklich nur dieser Mensch interessieren, der da sitzt und vor allem, wie er da sitzt. Und ich habe ja nun jetzt den einen oder anderen Menschen auch schon kennengelernt, der vielleicht ein bisschen bekannter ist. Und es gibt tatsächlich den einen oder auch die andere, wo sich eine Freundschaft daraus entwickelt hat. Und genau dann merkt man das ja, dass diese Menschen, und das meine ich gar nicht negativ, aber oft ganz anders sind als in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das finde ich super faszinierend. Und ich finde es vor allem auch total schön, diese Dinge zu beobachten.
Okay, das heißt, du hättest Gäste in deiner Show, also ich aus einem anderen Podcast weiß ich, Heinz Wäscher, Heinz Schenk, ich sehe da so ein ganz bisschen eben auch die Fernsehgeschichte der letzten 30 Jahre.
Ja.
so an mir vorbeiziehen, wenn ich dich da vorne moderieren sehe. Ich kann mich nicht ganz dagegen wehren.
Torregatabs? Für mich? Ich nehme doch kein Torregatabs. Sag, hier, der wird rausgeschmissen, wird der. Ich nehme doch kein Torregatabs. Komm her, ich schätze, jetzt sagt er, ich nehme Torregatabs. Nee, ja, großartiger Film. Was soll denn der so, Junge mit dem Surfbrett? Ja, surfen. Ja, klar. Surfen.
Henne. Ja. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, ich sehe da schon, und das ist im Übrigen auch etwas, was ich, ich versuche, den roten Faden zu behalten, aber ich muss darauf eingehen.
Ja, einer muss es machen.
Ich muss darauf eingehen, dass ich bei dir einfach sehr auch diese Ästhetik mag, mit der du in deinen Insta-Stories, in deiner Timeline, im Feed immer wieder auch darauf hinweist, welche Côte d'Azur-Ästhetik du magst, wenn es um Autos, Pools und Immobilien geht.
Ja.
Also keiner postet so schöne, perfekt inszenierte Côte d'Azur, Toskana.
Doch, einer kann es besser.
Nee.
Doch, mein jüngerer Bruder Philipp.
Okay,
der hat
ich bin beruhigt.
Der hat ein noch höheres ästhetisches Empfinden. Ich bin einfach tierischer Fan von gutem Wetter, blauem Wasser und Markisen. Und eine Markise ist für mich der Inbegriff von Lebensstil.
Aber Autos ist auch ein Thema. Oder?
Ja, aber jetzt nicht so, wie man es meinen würde, dass es Hauptsache geil, Hauptsache schnell. Auch eher so ein schöner alter Range Rover oder ein sowas in die Richtung. Ne?
Ja, oder halt welches Auto war das nochmal in Swimmingpool? Nicht der, wo der Typ mit dem Auto, also nicht Alain Delon, der andere.
Swimmingpool?
Swimmingpool, der Film mit Alain Delon und
Schneider.
Im Original, ja, damals. War das irgendein Maserati oder ein Lambo oder so ein 70er Jahre?
Ja, jetzt hast du
sowas hätte ich bei dir eigentlich.
Ja, also nehme ich. Falls das jemand hört, der einen abzugeben hat, nehme ich. Ich bin in den Genuss gekommen, einen alten Mini fahren zu dürfen.
Sehr schön.
Anderthalb Jahre.
Passt auch total.
Ja, der passt natürlich, aber der kostet dich natürlich auch Nerven. Aber ich hatte ein Date mit einer sehr netten Dame. Es ist nichts geworden. Die sagte mir dann relativ schnell, dass ich überhaupt nicht das bin, was sie sich vorstellt. Aber sie sagte, als du mich mit dem Mini abgeholt hattest, da hattest du mich. Weil sie sagte, das hatte Stil. Und ich wusste genau, was sie meinte. Und ich glaube, das sind die Sachen, die mich in all diesen Epochen und Way of Lives ansprechen. Mhm. Es ist diese Art von Stil. Mhm. Wieder mein Kompagnon aus dem Podcast sagte gerade letzte Woche zu mir, als wir zusammen aus Berlin nachts im Zug nach Hause saßen, sagte er, weißt du was denn, dein Schrebergarten, der ist einfach viel zu perfekt. So hat ein Schrebergarten nicht auszusehen. Du bist so ein Hipster-Schrebergarten. Und ich habe zu ihm gesagt, Alter, ich weiß, was du meinst, aber ich muss ganz vehement protestieren. Es ist kein Hipster-Schrebergarten, sondern es ist der Schrebergarten, der mich widerspiegelt. Und das sind, ich habe mir die Möbel zusammengesucht, die ich aus dem Elternhaus meines Vaters aus den 70er, 80er Jahren kannte. Und das ist diese eben zitierte Markise. Das ist der Korbstuhl mit einer gelb-weiß gestreiften Auflage. Das sind Sachen,
die ich finde. Aber ich bin halt auch echt Fan des Meergärtchens. Es ist halt so, dann. Klar, es ist nach außen hin, hat er auf einmal einen Schrebergarten. Wo hat er denn diesen jeder will einen Schrebergarten?
Ja, mehr Glück
haben.
Als Verstand. So,
und dann hat er einen Schrebergarten.
Ja,
dann
mehr
holt
Glück
er einfach
Verstand.
Dann auf in der Story, dann holt er, geht er da mit ein paar Eimern Farbe und auf einmal sieht das auch
mit
noch gut aus.
Mit viel Hilfe von Menschen.
Grau, ne?
Und ich möchte, lieber Jan, an der Stelle ganz kurz sagen, die 5%, die ich hier gerade erzähle, also das, was ich gerade erzähle, sind die 5% in meinem Leben, die gut sind und die gut laufen und die ich kann, aber ich habe auch zu 95% bin ich auch einfach alles, bin ich imperfekt. Und das ist mir wirklich wichtig, das zu sagen, weil das sind diese 95%, die andere deutlich besser können. Und ich finde es dann total herausfordernd, sich diese 95% in sein Leben mit reinzuholen, um auch all diesen Menschen das Gefühl zu geben, ey, danke, dass ich dich habe, weil du kannst das total gut. Und zwar nicht im Sinne von ausnutzen, sondern im Sinne von in meinem Leben haben. Ich habe rausgefunden, ich habe in meinem Schrebergarten keinen Bock und auch kein Talent auf Gemüse anbauen, den ganzen Bums. Aber ich habe zwei Freundinnen, die das total geil machen und die es total gut können und die auch Lust drauf haben. Habe gesagt, ey, die Hochbeete sind euch. Do whatever you want damit. Ich kann wunderbar Rasen mähen. Ich kann ganz toll kehren. Das macht
grillen
mir Bock.
Kannst du auch gut
und ich kann jetzt habe angefangen, gut grillen zu können. Seit ich einen Gasgrill habe. Kohlegrill hat gar nicht funktioniert.
Sag mal, ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gehört habe oder ob ich dir die Frage jetzt einfach so stellen will. ich habe es irgendwo irgendwann mal in einem Podcast, wo du zu Gast warst, gehört, dass du gerne alleine bist. Mhm. So, und wenn du alleine bist, also du sprichst ja gerade eben von dem Unperfekten, mhm. von dem von der leisen Seite oder eben auch von den Zweifeln. Mhm. Brauchst du das alleine sein, um das so ein bisschen auszubalancieren?
Kommt da noch ein oder soll ich direkt?
Ich wollte, aber du setzt es gerade schon an. Ja. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, bei allen Menschen, die ich so kennengelernt habe, die eine sehr extrovertierte Seite haben und auch eine sehr lustige Seite, gibt es natürlich auch immer so ein bisschen die nachdenklich ist.
Der traurige Clown.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil das kann ich ja nicht wissen. Aber ich kann vermuten, dass es durchaus die gesellig sind, und das weiß ich eben von mir selber auch, ohne jetzt ablenken zu wollen, gerne auch alleine sind und dieses Alleinesein auch brauchen, um so ein bisschen das Laute mit dem Leisen auszubalancieren. Und vielleicht eben auch, also angenommen, du hast die großen Ziele noch, so gibt es auch Zweifel? Und wie gehst du mit denen um?
Jeden Tag. Wirklich jeden Tag. Um den ersten Teil der Frage schnell zu beantworten. Ich danke dem Herrgott jeden Tag, dass ich nicht zur Depression neige, weil sonst wäre ich hochdepressiv, weil ich arbeite in einer Branche, die zu 99% aus Rückschlägen, aus Ablehnung, aus Nein, aus kannst du machen, aber kriegst nichts dafür besteht. Die anderen 0,5% bestehen aus sogenannten Piloten, die man dreht, wenn ich weiß, was ein Pilot ist. Das heißt, du drehst ein Format, freust dich tierisch, dass du es darfst und am Ende des Tages wird es nicht ausgestrahlt. Mhm. Das heißt, würde ich dazu neigen, dann hätte ich ein Problem. Und die andere Sache ist, man darf das nicht persönlich nehmen. Und das, da bin ich leider noch nicht. Ich nehme es nach wie vor persönlich. Okay. Ich zweifle ganz oft, warum. Geben sie nicht auch mal dem, der oder das die Chance? Also das ist schwierig. Und ich bin gerne für mich alleine, weil ich komische Dinge mache. Und die will ich nicht, dass sie jemand sieht. Das wäre mir unangenehm. Ich mache aus dem Nichts Grimassen. Ich rede unheimlich sehr, sehr gerne und unheimlich viel mit mir selbst.
Okay.
Ich habe für mich festgestellt, Jan, dass ich ganz oft diese AirPods im Ohr trage. Mhm. Nur, um das Alibi zu haben, auch draußen mit mir selbst zu reden.
Ja.
Weil dann fällt es ja nicht auf, dass der vielleicht irre sein könnte.
Mittlerweile ist das ja
aber
gewohnt.
Aber ich liebe es, mit mir selbst zu reden. Wirklich, okay. Ich liebe es. Und das sind dann so Sachen wie, so jetzt also muss man einkaufen gehen, dann mache ich das. Und ach geil, heute bin ich ja bei Jan im Podcast. Oh, da freue ich mich drauf. So, sowas.
Ach so, okay. Also jetzt schon jetzt nicht völlig... Wie soll ich sagen, Fantasiezeug, etwas Dinge, die, ja genau.
Ja,
die sehen auch ganz gar nicht, ich wollte ja eigentlich mehr Bio.
Aber was ich dann auch mache, und das ist dann glaube ich schon so ein bisschen an der Kante zum Wahnsinn, wenn ich weiß, dass ich später ein Telefonat mit irgendjemandem habe, was wichtig sein könnte, dann spiele ich dieses Telefonat nach.
Kenne ich. Und du glaubst gar nicht, was ich heute gemacht habe. Ich habe einige unserer Fragen, habe ich heute am Elbufer, ich sage es jetzt mal so pathetisch, wie es klingt, aber es war wirklich so, im Treppenviertel.
Ja, auch schön.
Ich als Hamburg-Tourist darf das ja sagen, ich fahre da sehr, sehr gerne hin. Aber einige Sequenzen, die sogar fast so gelaufen sind jetzt schon mit dir, die habe ich schon mal vorge.
So, und das freut mich, weil ich glaube mittlerweile daran, dass diese Dinge auch in Erfüllung gehen können, wenn man dran glaubt. Hat natürlich was mit Achtsamkeit zu tun. Ein Thema, mit dem ich mich seit ein paar Wochen beschäftige.
Seit ein paar Wochen erst?
Mhm.
Ist echt neu für dich?
Gut, das müssen wir gleich nochmal. Das war für mich natürlich totaler Humbug und Yoga-Scheiße und hör auf Yogi-Tee und ne? Also ich bin ja, eine meiner absoluten Schwächen ist, ich bin unglaublich voreingenommen. Ganz schnell. Ich habe den größten und schnellsten Stempel. Ich glaube, mein Stempel ist an so einem Katapult. Mir sagt jemand was, bam, Stempel drauf. Mhm. Bin ich ganz stark am Arbeiten und bin ich auch gut drin jetzt mittlerweile, das zu erarbeiten. Da muss ich aber besser werden.
Okay. Mhm. Du begegnest natürlich diesem Voreingenommensein, ich habe das ja auch so manchmal mitgekriegt, natürlich auch mit einem unglaublich guten Humor, wo ich dann auch sehr drüber lachen muss. Und deswegen, als ich dich fragte, hast du Lust, Gast in meinem Podcast zu sein, der ja durchaus vielleicht sogar spirituelle Seiten hat, um nicht esoterische Seiten sogar zu sagen, hatte ich erst gedacht, oh Gott, der nimmt mich auseinander. Mhm. So, und jetzt sagst du Achtsamkeit.
Ja. Das ist, und das ist auch der Grund, warum ich sofort ich hätte zugesagt, weil ich dich ja auch wirklich als Menschen sehr gerne mag und ich mich zum Zweiten sehr geschmeichelt fühle, eingeladen zu werden. Das meine ich wirklich ernst. Aber als du das sagtest, wäre meine erste Reaktion früher gewesen, genau, ja. Jetzt ist meine Reaktion, das hat was mit Achtsamkeit, mit darüber nachdenken, worum es geht, zu tun. Mhm. Ich mag dieses spirituell und das andere Wort, was du gerade sagtest, mag ich nach wie vor nicht. Und ich finde es auch völlig in Ordnung zu sagen, dass ich es nicht mag. Das bedeutet aber nicht, dass ich das Thema per se scheiße finde. Mhm. Und dieses Achtsamkeitsding ist natürlich nicht zuletzt durch Corona, ist das etwas geworden, was, glaube ich, nicht mehr wegzudenken ist und was hoffentlich auch viel intensiver in unser aller Leben Einzug finden wird. Weil da liegt der Schlüssel.
Jetzt mal ganz kurz in deinem Alltag, wie hat es da Einzug gefunden?
Ich mache so Sachen wie Moodboards für mein Leben zum Beispiel.
Oh, sehr schön.
Und ich mache Sachen wie, das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, also so blöd ist es gar nicht. Wenn ich mal in die äußerst seltene Situation komme, nach einem Date der Dame zu sagen, dass sie nicht ganz so mein Fall ist, also in der Regel ist umgekehrt, habe ich jetzt für mich das Freitag vor einer Woche das erste Mal dieser Dame ganz freundlich gesagt, dass es von meiner Seite, und das war für sie wahrscheinlich doof, weil niemand wird gerne abgelehnt. Mhm. Für mich war es total wichtig, weil ich mich nicht rumgedruckst habe um die Antwort und ich habe sie nicht belogen und nicht gesagt, du, ich bin gerade hier und hier und viel zu tun, das wäre gelogen gewesen. Und das war für mich, war das ganz wichtig, dass ich das getan habe. Es war ganz wichtig.
Okay.
Und das ist für mich aktuell diese Achtsamkeit. Und da versuche ich einfach noch deutlich besser zu werden.
Achtsamkeit im Sinne von, du schaust genauer hin, was macht das gerade mit mir? Und ich will wirklich der Tatsache, dass mich das gerade einfach, dieser Mensch oder diese Sache oder dieses Angebot, dieser Job, was auch immer, eben nicht berührt in dem Sinne. Und ich einfach, nicht weder emotional noch kräftemäßig Kapazitäten dafür habe, um es jetzt mal so ein bisschen zu umschreiben,
metaphorisch. Genau. Weil ich hab Fluch und Segen trage ich gleichermaßen in mir, weil ich ein hohes Maß an Empathie und Emotionen in mir trage. Mhm. Und das kann natürlich auch von Nachteil sein. Und mein leider ehemals bester Freund hat mich auf einer Ebene sehr enttäuscht. Und ob du es glaubst oder nicht, ich hätte es in diesem Jahr im August hätte ich es ein Jahr lang jeden Tag 5 oder 10 Mal bedacht. Also wirklich, das hat mich richtig so intensiv beschäftigt, dass ich irgendwann sagte, verdammt nochmal, ich kann doch nicht wirklich jeden Tag darüber nachdenken. Und dann habe ich lustigerweise ein Date, was ich hatte mit einem Mädchen, hab ich gemerkt, nö, das passt nicht, sie hat das auch gemerkt, aber wir haben gemerkt, dass wir uns zwischenmenschlich sehr gut verstehen. Und die hat so ein bisschen was mit Achtsamkeit auch am Hut. Und die hat mir das so ein bisschen nahegebracht und habe ich gesagt, vielleicht kannst du mir sagen, was ich da machen kann. Und da sagte sie, das kann ich dir sagen. Du musst ihm vergeben. Und da sage ich so, wer bin ich denn ihm? Dir sei vergeben. Und nun ziehe von dannen, Hofnarr, belustige mich. Da sagte, nee, so meine ich das gar nicht. Du musst ihm vergeben, um deine Ruhe zu finden.
Genau.
Und es war in Berlin. Und dann saß ich im Zug nach Hamburg. Das ist auch noch keine 2 Wochen her. Und dann dachte ich so, auf dem Weg nach Hause habe ich so wieder vor mich hingeredet und dachte so, ich werde mir jetzt heute Abend den perfekten Moment nehmen. Und das, der perfekte Moment war für mich als leidenschaftlicher Biertrinker. Es war ein Sommerabend. Ich habe mir ein Bier gekauft. Mhm. Ich habe einen Spaziergang gemacht und ich habe laut, nicht laut, aber so, dass ich es hören konnte, natürlich mit den AirPods im Ohr, habe ich über unsere Beziehung gesprochen, habe gesagt, wir hatten eine unheimlich tolle Zeit. Wir hatten unsere Zeit. Alles hat seine Zeit. Ich vergebe dir jetzt und ich wünsche dir alles Gute. Und weißt du was? Ich bin dir auch überhaupt nicht böse. Ich habe genauso viele Fehler gemacht und ich habe vielleicht auch was verkackt. Aber ich kann es nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Es zieht mich runter und es macht mich aggressiv. Und ich wünsche dir alles Gute, aber ich wünsche mir auch alles Gute. Und ich habe auch so gespürt, dass ich das so formulieren konnte, wie ich es wollte, weil es war nur für mich. Mhm. Und hätte mir das jemand vor einem Jahr, vor 4 Wochen noch jemand gesagt, hätte ich irgendwie gesagt, sicher, genau, geh kacken. das war für mich der Schlüssel. Mhm. Ich bin von ihm, von meinem ehemaligen besten Freund, bin ich jetzt innerhalb von 2 Wochen 80% abgerückt. Ich, da ist noch was. Und das ist vielleicht auch okay, aber es wird weggehen. Und das ist etwas, von dem ich auch glaube, dass das auch der Schlüssel ist für die Moderation, nach der ich mich so sehne. Dass ich sie nach wie vor mit aller Kraft will, aber dass ich meine Kraft anders dosiere. Mhm. Dass ich auch sage, ey, momentan ist das Erfolgreichste, was ich mache, der Podcast und nicht die 20.15 Show.
Aber ist nicht, vor allen Dingen, also war das Bild bei mir vorhin, der Podcast ist halt etwas, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Idee, die du einfach auch mit viel Hirnschmalz und Nachdruck einfach auch auf den Weg gebracht hast.
Ja klar, Tim hat da gar nichts zu beigetragen. Ja, das muss man genau so sagen.
Wollte, ja, okay, aber was ich meinte ist, vor allen Dingen im Vorfeld konzeptioniert hast. Und dann zu sagen, ich glaube, hier ist was, was extrem gut zu dir passt, was zu uns passt und etwas, was wir halt gestalten können. Weil ich glaube, das, was du eben sagtest, diese Ablehnung, die wir erfahren, ich kann vom Musikbusiness sagen, dass das ähnlich ist. Und es ist auch ähnlich, dieses, ja, kannst du machen, kriegst aber kein Geld für. Oder mach's noch einmal so und du, wenn's dann, weißt du, und dann machen wir zusammen und ja, dann wird jemand anders gefragt. Das ist, glaube ich, gibt's große Parallelen.
Klar, natürlich.
So, aber dieses selber die Dinge zu tun und auch vielleicht etwas mehr arbeiten zu müssen, der Weg wird ein bisschen länger sein vielleicht, als mit dem großen Pro-7-Hebel direkt mit dem Promo mit dem Hammer draufgehauen. Ja. Tut das nicht gut? Ist das nicht, also ich habe das Gefühl, so von außen betrachtet, wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, dass das eigentlich für dich so ein sehr, sehr schöner, also nicht nur karrieremäßig, sondern auch für dich von deinen Zielen, deinem Mindset so ein Boost war.
Could be. Sehe ich noch nicht so, aber es ist halt so... Also Goethe war es doch, der hat doch schon gesagt, man reist ja nicht um anzukommen, sondern um unterwegs zu sein. Mhm. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich hätte bestimmt früher auch zurückgerudert und hätte jetzt gesagt, weil ich gedacht hätte, vielleicht hört Tim das jetzt, hätte ich gesagt, also das, so meine ich das natürlich nicht, dass Tim dazu nichts beigetragen hat. Doch, ich meine es genauso. Tim hat nichts dazu beigetragen, was die Idee zu dem Podcast angeht, was das Konzept für den Podcast angeht, was die Produktionsfirma, die uns produziert, für den Podcast angeht. Das ist aber völlig egal, weil der Rest wäre ohne Tim überhaupt gar nicht möglich. Das bedeutet, natürlich hat er seinen Teil dazu beigetragen. Natürlich tut er jedes Mal seinen Teil dazu beitragen. Aber eben auf die Art und Weise, wie er zum Beispiel funktioniert. Und warum habe ich diesen Podcast überhaupt mit Tim gemacht? Weil ich wollte etwas mit ihm machen. Ich kannte ihn über Jahre und ich wusste aber, es wird nichts geben, mit dem ich ihn überreden kann. Fernsehen wird er sagen, nee, warum nochmal? Ah ja, weil ich dein Sprungbrett sein soll, ne? Für Bekanntheit. Ein Film mit dir drehen? Nee, warum? Ich bin kein Schauspieler. Ein Song mit dir singen? Nee, warum? Ich kann nicht singen. Ich wusste, es gibt eh nichts, außer vielleicht einen Podcast. Und ich dachte, das könnte funktionieren. Die Produktionsfirma ist auf dem Gelände seines Restaurants. Die Produktionsfirma hat schon viel mit mir zusammengearbeitet. Das heißt, die vertrauen mir. Ich habe schon viel mit Tim und der Bullerei zusammengearbeitet. Das heißt, er vertraut mir auch in einer gewissen Art und Weise. Und natürlich hat er anfangs gesagt, finde ich eine geile Idee, die einzige Sollbruchstelle in dem ganzen Ding bist du.
Es ist doch nicht zu fassen.
Und damit, heute weiß ich aber, dass das auch seine Art war, mich zu provozieren. Mhm. Und wir hatten jetzt gerade wieder Strategie-Meeting und die Produktion hat uns mehr oder weniger, um's kurz zu sagen, gesagt, wow, alles geil. Mhm. Tim sagt aber, dass er super unzufrieden ist. Und ich dachte, mir fällt alles aus dem Gesicht. Bis ich im selben Moment dachte, ah, Moment, das ist Tims Provokation wieder. Das ist der, Leute, lasst uns nicht einschlafen. Leute. Und dann macht er etwas, was sehr interessant war für mich zu beobachten. Er hat sich kritisiert. Er hat nur davon gesprochen, was er falsch macht. Er hat nur davon gesprochen, dass er mich zu wenig zu Wort kommen lässt, dass er mir zu sehr ins Wort fällt, dass er viel zu lang in seinen Ausführungen ist, dass er sich wiederholt, dass er langweilig wird. Und da dachte ich mir in dem Moment so, wow, das ist so eine starke Selbstreflexion von ihm auf der einen, aber auf der anderen Seite auch so ein intelligentes Vehikel, um uns alle zu packen und zu sagen, ey, unser Weg, den wir gehen, ist großartig und wie geil ist das denn? Der ist noch gar nicht zu Ende. Und das hat bei mir auch nochmal, wir hatten seitdem 2 Aufzeichnungen auch nochmal ganz andere Dinge freigesetzt, die ich mich vorher nicht getraut hatte. Weil er sagte, bei einer Sache sagte er zum Beispiel, lass dir nicht alles gefallen.
Ja, ich war auch, also beim Hören manchmal auch, war ich nicht so ganz sicher, ob das auch wieder ein Konzept von dir ist, da eigentlich nicht so deine Grundskills einfach rauszuhauen. Weil ich meine, wie gesagt, ich hatte heute so Respekt vor diesem Gespräch, weil ich dachte, der ist so schlagfertig. Wenn ich dann wieder mit meinem ich kann das irgendwie so weglächeln um die Ecke komme, habe ich keine Schnitte.
Ich bin ja auch Gast, ne? Also wer wäre ich, der sich hier hinsetzt und dann auch versucht, ich versuche natürlich immer das Gespräch soweit es geht, an mich zu ziehen, weil ich gerne rede. Aber ich weiß natürlich schon, was ich gehört, wenn man wo zu Gast ist. Und ich bin noch in der Position, wo ich sage, wenn man mich schon einlädt, dann freue ich mich darüber. In meinem eigenen Podcast oder in unserem Podcast, den wir machen, ist es natürlich unheimlich schwer, einer Salve von Unflätigen auf der einen, aber auch sehr interessanten und wissenswerten Worten und Satzbauten auf der anderen Seite überhaupt was entgegenbringen zu können. Plus einem Überraschungsgast, der in der Regel ja auch ein sehr prominenter ist. Das heißt, das ist dann ja auch echt geballt Ladung.
Aber ist das nicht auch so das Erfolgsgeheimnis eines Tim Melzer?
Ja.
Dass man einfach sagen kann, so okay, der hat mit Sicherheit, und das habe ich auch mal in den Medien entnommen, dass der Zeiten hatte, wo jetzt mal ganz oberflächlich gesagt, die Laune nicht ganz so gut war. Weil er wahrscheinlich auch dachte, ja, jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Jetzt ist ein anderer nachgekommen.
In unserem Podcast oder generell?
Nee, generell. Ja. Wenn ich jetzt mal so die letzten 15 Jahre sind es ja schon, ne, was die TV-Karriere angeht. Einfach zu sagen so, wo ist meine Kernkompetenz? Was mache ich gerne? Was kann ich gut? Wie wiederhole ich mich nicht? Beziehungsweise halte mich irgendwie autark? Und muss nicht allem hinterherrennen, wenn da jetzt irgendwie einer das so macht, mache ich das auch schnell so und bin am Ende immer nur Zweiter, Dritter oder Vierter.
Kann ich nichts zu sagen, weil ich mir das auch gar nicht anmaßen will zu sagen. Das müsstest du ihn tatsächlich selber fragen. Was ich aber wirklich sagen kann, und zwar aus tiefstem Herzen und mit voller Überzeugung, ich bin ein echter Fan von Tim. Tim ist für mich ein Vorbild. Eben weil er mich challenged, eben weil er mir ganz klar meine Schwächen aufzeigt und sich aber auch nicht zu fein dafür ist, eine Stärke rauszuheben. Und ich finde, da kommt dann auch der Werber natürlich wieder in mir raus, ich finde Tim Melzer als Marke Tim Melzer unheimlich spannend, die bleibt nicht stehen, die entwickelt sich immer weiter, die bringt auch Scheißprodukte raus. Und dann lässt diese Marke dieses Scheißprodukt aber nicht einfach in den Keller runterfallen, sondern macht's zu Ende. Und das finde ich das Allerinteressanteste, ist sich nicht zu schade zuzugeben, dass es eventuell auch ein anderes Produkt auf dem Markt geben könnte, was eventuell besser sein könnte. Und das Allerwichtigste ist, auch das ist Markenführung par excellence, also aus der Sicht eines Kunden und auch eines Kreativen, dein Produkt immer als das Allerbeste auf den Markt zu verkaufen. Und da sind wir wieder bei der Physik und bei der Chemie. Auch wenn es vielleicht auf dem einen oder anderen Sektor gar nicht das Beste ist, aber dann musst du es halt ausgleichen.
Aber es ist ganz lustig, als du es gerade erzählt hast, dass er dich challenged, dass er am Ende des Tages ja auch schon irgendwie dem Ganzen den Rahmen gibt. Ich hatte gerade, wenn die Sebastian Merget Show dann so den Fernsehpreis kriegt, ich habe ihn gerade so im Augenwinkel gesehen. Wieso? Vielleicht so eine kleine Träne, eine kleine Freudenträne im Auge.
Weil er
ein breites Grinsen.
Bei wem? Bei Tim.
Genau.
Ja, weil er der festen Überzeugung wäre, dass ich das nur durch ihn gewonnen habe. Also das ist völlig klar. Also das wäre völlig klar.
Ja, du machst diese ganze Romantik, die ich jetzt hier gerade gebaut habe. Weißt du, du hast doch die Kamerafahrt auf das Gesicht.
Aber ich fühle sie. Ich fühle deine Romantik wirklich. Schön. Und es wäre auch, glaub mir, lieber Jan, auch diesen Moment habe ich schon mit meinen Kopfhörern auf dem Ohr auf dem Weg in den Supermarkt vor mich hingebracht.
Oh, so
ist es.
Ja, es ist so schön. Ich hätte dich jetzt gerne noch gefragt, Mensch, wo ist das denn dann alles so in 10 Jahren? Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, Fernsehpreis.
Ja, es wäre natürlich toll.
Oder wie dieser Preis dann in Streaming-Preis.
Ja, das
Streaming-Fernsehpreis.
Das wäre natürlich toll. Also es ist auch mein absolut erklärtes Ziel. Ich möchte gerne als Moderator bekannt werden. Und zwar nicht als, ich kann nicht mehr über die Straße gehen, weil ich nicht erkannt werde. fand ich auch geil, sondern ich möchte bekannt für etwas sein. Das, mhm. das fände ich schon schön. Und ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass das klappen kann, klappen wird. Ich weiß aber leider nicht, wann.
Du bist noch ein junger Kerl.
Na, geht.
Schau mich an. Ich habe jetzt aber auch mit dem Podcast angefangen.
Ja, Gott sei Dank, endlich. Wir haben viel zu wenig. Es gibt gerade mal 40 oder 50.000 Podcasts in Deutschland. Wir haben zu wenige davon.
Ja, aber das ist, nicht alle haben, also viel zu wenige haben Sebastian Merget als Gast und alleine das.
Das stimmt.
Warten wir es mal ab. Ich habe mich total gefreut über unser
Gespräch. Das war's schon?
Ich könnte mir vorstellen, also du...
Ich dachte, du stellst die drei Fragen von deinem Sohn Elvis.
Mhm.
Ist das nicht der Konzept?
Die habe ich doch am Anfang gestellt.
Hast du?
Das war das, was ich stelle eine Frage. Nee, du hast ja auch so. Das sind auch so Moderatoren-Skills, die du einfach hast. Ich stelle eine Frage und du gehst einfach drüber weg.
Scheiße.
Weißt du, das Ganze wird einfach so unter dann erzählt. Ich fand es ganz interessant, was du dann erzählt hast.
Ich glaube, es ist eine gute Subsumierung von dem, was ich heute alles erzählt habe, was als Antwort einzeln auf deine Fragen hätten sein können.
Ich werde das Ganze schamlos zusammenschneiden. Nein. Ich war, als ich diesen Podcast so ein bisschen für mich, als ich mich endlich getraut habe, loszulegen, habe ich gedacht so, okay, wie kann das laufen? Ich konfrontiere mich jetzt einfach mit anspruchsvollen Gästen und ich freue mich total, dass du dabei warst. Ich, vielleicht finden wir irgendwann mal eine Fortsetzung. Du könntest mich in der Côte d'Azur in meinem Haus besuchen.
Hast du? Ich bringe eine Markise mit.
Ja. Oder Meergärtchen oder... Wir finden einen Ort.
Always welcome. Ich möchte aber eine Sache noch loswerden, Jan, und das ist wirklich ernst gemeint. Als ich dich kennengelernt habe, dachte ich mir, da sind viele Sachen an dem Typen, die ich auch gerne hätte. Und da rede ich von menschlichen Skills.
Oh.
Also wirklich. Ich mag deine ruhige, besondere Art sehr gerne. Also, und es war so, ja, es gibt so, ich sag immer, es hört sich sehr pathetisch an, aber ich sag immer, als der liebe Gott aufhören wollte, die Welt zu erschaffen, weil er fertig war, da fiel ihm noch ein, ich muss ja noch gute Menschen machen. Und du bist so eine Kategorie, und da gehören so noch so ein paar in meinem Umfeld dazu, wo ich sage, so einer hätte es sein können.
Oh Gott. Sebastian, du bringst mich hier gerade in die Bedrohung.
Ja, aber ich meine
ich hoffe, ich habe im Verlauf der letzten Stunde oft genug verlautbaren lassen, dass ich dich für einen sehr, sehr besonderen Menschen halte und es mir eine große Freude ist, dass wir uns getroffen haben. Und
mich auch.
Spätestens jetzt muss es irgendwann...
Ja, die Einladung zur Weihnachtsleserei, die steht. Dieses Jahr, sollte es Corona zulassen, feiern wir das fünfte Mal in der Geschichte der Weihnachtsleserei Prominente lesen für den guten Zweck, und seit 2 Jahren habe ich dann ja auch immer Sängerinnen oder Sänger da, weil das einfach gezeigt hat, dass das wunderbar funktioniert, wenn die Menschen Weihnachtslieder singen. Da bist du herzlich eingeladen, am 1.2. oder dem 3. Advent aufzuschlagen und zu spielen. Wäre mir eine Freude.
Ich freue mich jetzt schon. Wir kriegen das hin. Auch bis dahin dürfen wir das, glaube ich, wieder.
Ja, ich glaube auch. Halleluja.
Yes. Sebastian, alles Gute. Ich werde der Welt davon berichten, wenn es deine erste Samstagabend schon gibt.
Ha, bitte, mach das. Danke.
Ich danke dir. Bis
bald. Danke dir. Vielen, vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Oh, das war 3 Fragen von Elvis mit Sebastian Merget. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Das hat ganz schön viel Spaß gemacht. Ihr findet Sebastian Merget auf Instagram und seinen Podcast mit Tim Melzer, Fiete Gastro, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich habe gelernt, dass es einen großen Unterschied machen kann, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung bei iTunes gebt, ihn teilt und euren Freunden davon erzählt, wenn er euch denn gefallen sollte. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über Feedback unter 3fragen@janlöchel.de. Und ich packe euch noch alle Infos in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, 3 Fragen von Elvis.